Er galt jahrzehntelang als bester Redner im Parlament und kultiviert das jetzt aktuell im heimischen Privatfernsehen. Josef Czap, der in den 80ern nach seinen kritischen Fragen an den burgenländischen Landeshauptmann zum ersten direkt gewählten Abgeordneten des Landes geworden ist. Ja, jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war schon sehr mutig damals. Theodor Kehre, der unumschränkte burgenländische Landeshauptmann, und da kommt der junge Josef Czap daher und stellt drei kritische Fragen. Nach dem hohen Gehalt des Landeshauptmanns, höher als der Bundeskanzler, haben Sie damals gesagt, nach dessen trotzdem verbilligten Strombezug, den er sich ausgemacht hat, und nach seiner Pistolenleidenschaft. Mit diesen Fragen haben Sie sich aber nicht nur Freunde gemacht.
Nein, ich bin dann abgewählt worden. Ja, es war aber schon knapp ein Jahr vorher beim Parteitag, da habe ich nur mehr eine Mehrheit von 2 oder 3 Stimmen gehabt. Da war wieder die Auseinandersetzung, um Hannes Andrasch und wollen wir nicht. Und ich war damals eher ein Kritiker von ihm. Heutzutage finde ich, gehört dazu die großen Leuchttürme der Politik. Aber damals war das halt einfach so. Und bei dem Parteitag waren diese 3 Fragen, ja, das, wobei man sagen muss, da war ein bisschen Glück auch dabei, denn ich konnte mich zu Wort melden, knapp vor dem Referat des Bundeskanzlers Bruno Kreisky. Ja. 2000 Leute in der Stadthalle haben alle auf Kreisky gewartet. Wartet aber nicht auf mich. Ja. Aber das war durch diese formalen Abläufe, war es dann einfach so, dass ich dort die Möglichkeit habe, diese 3 Fragen zu stellen, und das habe ich dann gemacht.
Der Kehre war ja nicht irgendjemand, das Burgenland war ja immer schon ganz fest in SPÖ-Hand. Da jetzt aufzustehen als quasi junger Bur gegen den allmächtigen Landeshauptmann, ich meine, kurz bevor es zu diesem unerwarteten, ich würde mal sagen, Frontalangriff gekommen sind, wie nervös waren Sie da?
Natürlich ist man ein bisschen nervös, das ist schon klar, aber ich meine, warum waren es 3 Fragen? Das ist zum Beispiel auch eine Frage, weil ich der Meinung war, er soll dazu Stellung nehmen einfach. Ja? Weil es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass man sich beim Einfahrt der Garage und Stromleitungen legt, damit man nicht Schneeschaufeln braucht und so Sachen. Ja? Und bitte, die Folgewirkung von dem Ganzen war, dass es nachher dann eine Politikerpyramide vom Einkommen gegeben hat. Das heißt, wir haben da schon was verändert, und das Burgenland hat sich aufgrund auch dieser Ereignisse sehr stark dann in einem inneren Reformprozess begeben, und das war eigentlich sehr, sehr positiv. Aber ich bin dann abgewählt worden, das stimmt.
Die Bevölkerung hat es anders gesehen, da waren Sie irgendwie der Shining Star, das hat es echt selten gegeben. Damals war das ja noch eine viel geschlossenere Gesellschaft, auf jetzt kann man auf Social Media vielleicht bald einmal irgendwie, ich sage mal, was rülpsen und in neuen Medien. Das war schon sehr, sehr mutig. Über 62.000 Vorzugsstimmen dann in der Wahl 1983. Das war quasi dann, ja, das Lob der Bevölkerung, war das dann schon eine Genugtuung, dass man es von draußen sehr wohl gutiert hat?
Naja, es war aber auch ein Auftrag. Das ist schwierig gewesen, damals diesen Auftrag zu erfüllen. Also für ein Mandat, um vorzurücken vom unwählbaren 45. Platz auf den 1. Platz, damals vor dem mächtigen ÖGB-Präsidenten Benja noch, hatte man benötigt 27.000 Stimmen. Ich habe dann gekriegt 62.457 und bin dann auch vorgerückt. Aber das war natürlich auch eine irre Aufforderung, ich sage nicht Belastung, aber es war schwierig dann nachzuweisen, dass man alles das, was man in dem Vorzugsstimmenwahlkampf gefordert hat, dann auch versucht umzusetzen. Und es hat ja damals keine Parlamentsübertragung im Fernsehen gegeben, es hat diese sozialen Medien nicht gegeben, wo man da vielleicht herumtwittern hätte können und berichten können. Das war ganz, ganz schwierig. Dadurch waren auch die einen oder anderen sehr kritisch dann gegenüber meiner Tätigkeit.
Zu dem kommen wir eh gleich, aber ja, vorher noch, parallel zu Ihrem Einstieg ins Parlament 1983 gab es den Ausstieg. Bruno Kreisky, eine Zeit ging zu Ende im 83er Jahr, eine Legende, 13 Jahre lang hat er regiert. Das war ja im Prinzip auch jene Person, die Sie quasi fasziniert hat politisch.
Natürlich. Und ich kann mich heute noch an ein berührendes Gespräch am Telefon erinnern. Kurz vor dem Wahltag hatten wir vor rund 700-800 Studentinnen und Studenten eine Diskussion an der Universität. Und die Stimmung war eher für die Grünen, für den Herbert Fuchs, für alle. Und wir haben dort die Stimmung umgedreht, für Bruno Kreisky und für die SPÖ. Und am nächsten Tag hat er mich dann angerufen und hat dann gesagt, ich weiß ja nicht, ob es mich selber noch gibt, hat er gesagt, als Bundeskanzler. Aber er hat es sehr gut gefunden, und er würde es begrüßen, wann ich da die nötige Unterstützung in der Bevölkerung habe, und hat es dann auch erwähnt, einmal, glaube ich, bei einer Radiosendung.
Das ist Ihnen dann ja gelungen, aber trotzdem, es war der Beginn seines Abschieds, ein Abschied auf Raten quasi, jedenfalls das Abdanken als Bundeskanzler. Im letzten Teil seines Lebens war das ja nicht mehr so sattelfest, wie Kreisky sonst jahrzehntelang aufgetreten ist. Der Mann hat genau gewusst, was er tut. Er war auch ein Marketinggenie. Er war weit über Österreichs Grenzen hinaus anerkannt. Am Ende seines Lebenszeit wurde, ich sage es einmal höflich, ein bisschen schrullig in mancherlei Hinsicht. Ich habe das damals auch irgendwie so als schon politisch immer interessierter Mensch beobachtet. Wie ist es Ihnen denn da gegangen, dass das Idol dann doch ein bisschen, ja, ins Alter gekommen ist?
Nein, es war einfach eine große Zeit. Es hat damals eine sozialdemokratische Hegemonie gegeben, ja, in Europa. Palme, Brandt, Kreisky. Aber das stimmt schon. Der Willy Brandt hat, glaube ich, bei der Grabrede von Bruno Kreisky in Wien gesagt, wie er sich verabschiedet hat von ihm, mein lieber schwieriger Freund. Ja, er war nicht unschwierig. Ja. Mhm. Er hat damals auch ein Problem gehabt mit dem Franz Vanitzky, dem künftigen Bundeskanzler.
Er hat nicht so loslassen. Man hatte schon den Eindruck, er hat den Fred Sinowitz genommen, weil der Fred Sinowitz war irgendwie gemütlich. Das war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und dann kam Franz Vranitzky, ein Macher, der quasi seinen eigenen Weg irgendwie eingeschlagen hat. Und der Kreisky hat aber den Eindruck, hadert ein bisschen mit dem jetzt.
Na, der Kreisky ist so wie viele andere. Das ist in der Privatwirtschaft auch so wie in der Politik. Wenn man Spuren sieht, wenn man wirklich was verändert, wenn man für etwas gestanden ist, wenn man etwas wirklich verwirklicht hat, dann will man, dass die, die nach einem kommen, das nicht zerstören, in Frage stellen. Oder sonst irgendwie da nichts Positives rauskommt. Und der hat dann gehadert mit denen, die begonnen haben, da ein bisschen rumzufutzeln. Und bei seinem Abschied als Parteivorsitzender habe ich damals eine Rede gehalten, wo ich gesagt habe, also die sollen sie in Acht nehmen, die da jetzt versuchen wollen, all das, was er erkämpft und erreicht hat, einfach von einem Tag auf den anderen zu ändern. Und da hat er mich dann geadelt, indem er mit mir dann in die Cafeteria gegangen ist, sichtbar für alle, und dann mit mir gesprochen hat noch einmal. Ja, ich habe ihn für einer der größten Politiker gehalten, dass die Österreich je regiert haben.
War er zweifellos, ich glaube, unabhängig jedes politischen Couleurs.
Ja, und er hat auch Ironie gehabt. Weil er hat, glaube ich, in einer Diskussion über die Macht der Habsburger und so haben gesagt, er kann mit den Habsburgern mitfühlen, es ist verdammt schwer, absolut zu regieren. Wir sind fast die Tränen gekommen, wie das gesagt hat.
Da hatte er sehr viel Erfahrung darin. Ja, kommen wir aber noch zu Ihrem eigenen Weg. Viele Linke haben Sie unterstützt damals bei diesem Vorzugsstimmenwahlkampf. Sehr prominente, auch André Heller ist für Sie eingetreten, Georg Danzer ist für Sie eingetreten, Peter Turini, viele, viele. Und relativ bald danach, 3 Jahre nur, ich habe es mir heute noch einmal extra angesehen, ist der Sigi Marung gekommen, ja, auch ein durchaus prononcierter Linker, und hat ein Schmählied auf Sie geschrieben. Beppi, Josef, was ist aus dir geworden?
Ja, genau. Der war eigentlich ein ganzer Linker, um nicht zu sagen bei einer anderen linken Partei. Und war halt natürlich, ich meine, ich war kein Kommunist, ja, sondern ich war immer so linke Mitte, Reformprozess, auch die SPÖ modernisieren, ändern, um da auf die neuen Herausforderungen Antworten geben zu können. Ich war immer für ein rot-grünes, manchmal sogar rot-grün-blaues Wählerbündnis, damit die einbezogen werden, damit man mehrheitsfähig bleibt.
Mit der Westenthaler schon runter, sozusagen, ja.
Naja, und das war irgendwie so immer das Ziel. Und da kann ich mich heute noch erinnern, da habe ich am Tag gleich nach meiner Wahl über die Vorzugsstimmung bin ich mit der Marie-Louise Beck von den Deutschen Grünen gesessen, die da jetzt gerade eine Rolle spielt, noch immer, und im Deutschen Bundestag war und die da bewundernd geschaut hat, wie wir in Österreich doch noch schaffen, diese Integration in die Sozialdemokratie. Aber das ist dann nicht geblieben. Es kam dann Freda Meissner-Blau und Pilz und alle kamen dann ins Parlament. Und das waren alles Mitkämpfer von uns, zum Beispiel gegen die Atomenergie, gegen Zwentendorf. Und mit denen haben wir gemeinsam das verhindert, dass das in Betrieb genommen ist.
Weil Sie den Peter Pilz gerade erwähnen, da gibt es ja auch viele, das ist ja auch ein bisschen so eine Hassliebe, zwei Alpha-Tiere sozusagen quasi gleichzeitig miteinander aufgewachsen. Der sagt, ja, der Josef Schaap war eigentlich nie ein Revoluzzer, so wirklich, nämlich auch in Bezug auf diese Kerry-Fragen. Das war ja schon sehr revolutionär, aber der Schaap war eigentlich gar kein Revoluzzer, dem ist es in Wirklichkeit schon noch um seine eigenen politischen Ziele gegangen.
Ja, was ja dem Pilz völlig fremd ist. Pilz, der, wenn der nicht irgendwo plötzlich mit irgendeiner sensationellen Meldung auftaucht, wieder ja, depressiv. Also der ist natürlich, aber ich mag ihn trotzdem. Also ich würde nie was Negatives über ihn sagen.
Ich glaube, er mag sie eh, aber er hat ihnen da schon unterstellt, auch diese Kerry-Geschichte war, um den Josef Schaap zu pushen.
Ja, also von mir sage ich das jetzt auch da im Rahmen so einer Sendung. Wir hatten einen Fraktionskampf bei den sozialistischen Studenten. Zwei Gruppen hatten unterschiedliche Vorstellungen über den weiteren politischen Weg der sozialistischen Studenten und der SPÖ. Und der Pilz war da extrem links und wir waren linke Mitte, halt Sozialdemokraten, aber prononcierte Reformer und Veränderer. Und wir haben dann, der Kampf ist so weit gegangen, dass wir dann die Gruppe um Pilz herum aus dieser Organisation verabschiedet haben. Und da ist er dann zu den Trotzkisten gegangen und da jetzt ist er jetzt ist er, hat er eine wirklich positive Rolle. Und im Parlament haben wir ja immer zusammengearbeitet, wenn es um was Wichtiges gegangen ist.
Gut, blicken wir zurück auf Ihre Kindheit und Jugend. Sie sind Herr Neitzer, aber auch mit Einsprengseln aus der Josefstadt. Dort war die Schule, die Pieristen. Da gibt es ein sehr berührendes Interview von Ihnen, als Altpierist sozusagen immer zur Schule gehalten zu haben. Das sind aber, ist eine bürgerliche Schule, würde ich einmal sagen. Die Josefstadt ist generell ein bürgerlicher Bezirk. Das Elternhaus von Ihnen war bürgerlich und der Josef Czap ist trotzdem SPÖler durch und durch. Wieso eigentlich?
Ich war der erste Sozialdemokrat in der Familie. Das stimmt. In einem gewissen Sinn, glaube ich, war mein Vater sogar indirekt war einer der Bünde auf die Art bei der ÖVP. Und es war Piristen, Volksschulpiristen, Gymnasium, Piristen, Ministrant. Das war halt
typisch bürgerliche Karriere.
Ja, aber der Vorteil war, wenn ich mit der ÖVP am Verhandlungstisch gesessen bin, habe ich gesagt, ihr braucht zwar nichts vormachen, ich weiß, wie ihr denkt. Ich kenne diese Denke, ich kenne die Philosophie, ich kenne die Ausbildung, ich kenne das alles. Und das war irgendwie ein großer Vorteil eigentlich. Und ich habe das geschätzt. Ich habe Altgriechisch gehabt, Latein, Französisch. Also ich habe sozusagen damit auch eine gewisse Sprachschulung gehabt. Und das war natürlich nicht ganz unwichtig in der Schule, mich für Geschichte interessiert, für Philosophie. Ich bin heute noch, jetzt werde ich wieder im Sommer Albert Camus nochmal lesen. Also ich will auch diese intellektuelle Bereicherung haben, aber eben natürlich auch Schwächen für, wie sagt der Kreisky, für die Rolle des terribles Simplificateur, des einfachen, des schrecklichen Vereinfachers. Und so gesehen finde ich, im Gegensatz zu manchen anderen der Meinung, dass der Puls, der sogenannte Boulevard, die Medien, die Zeitungen eine wichtige Rolle spielen.
Das ist ja Populismus, sagen jetzt andere wiederum. Eine Vereinfachung ist, Antworten zu haben auf komplexe Zusammenhänge. Das sagen manche, das ist aber wichtig, weil dann verheddert sich das. Andere sagen, naja, also das macht man im Prinzip auf Kosten anderer, weil so einfach ist es eben nicht. Ist das in Ordnung, populistisch zu sein? Ich meine, ich erinnere mich an viele Reden von Ihnen. Das war ein Mittelding aus Kabarett, top geschliffen, messerscharf am Punkt, sehr schlagfertig, aber natürlich auch populistisch.
Also bei manchen würde ich unterstellen, dass sie, wenn sie jemanden als Populist bezeichnen, einfach nur neidig sind. Sie täten es auch ganz gern so formulieren.
Weil die nicht so einen Punkt formulieren können.
Ja, sie kennen es nicht und sagen, der Herr Populist, Populist, geht da weg, und so. Aber im Endeffekt, man muss Folgendes wissen, wenn man eine, das habe ich immer damals dem Jörg Haider und denen, die mit ihm waren, vorgeworfen, das populistische Wählersammeln hat nur einen ganz großen Nachteil. Du hast zwar eine Unterstützung, aber wenn du einmal in eine Regierungsposition kommst, musst du Dinge tun, wo du dann Gegensätze in deinem eigenen Wählerpotenzial provozierst. Ja. Das wird dann immer weniger und du bist weg. Und auf die Art sind, wenn man von den Eigenfehlern auch das erkennt, sind die Blauen dreimal aus einer Regierung raus. Und man, das ist ja nicht nichts.
Also aber sie sind wieder reingekommen. Also die Kunst war ja vollkommen am Boden zerstört, tot zu sein und dann wieder Phönix aus der Asche aufzustehen. Und jetzt schaut es ja wieder so aus, als gäbe es eine Erstarkung.
Ja, aber Österreich braucht keinen Pendelverkehr, sondern Österreich braucht eine Konstante, worauf man sich verlassen kann, wo etwas wirklich eine Perspektive hat. Na, gescheitert sind die Blauen damals mit dem Modell wie die FDP, sozialliberal, Norbert Steger, also diese Gruppe. Ja. Und die hat ihre Niederlage erlitten am Innsbrucker Parteitag. Dann kam der pure Rechtspopulist Jörg Haider, der bis in die Regierung hineinkommen ist.
86 war das
ja nicht. Da war der berühmte Parteitag, wo einer angeblich gesagt hat, mit dem ging er die Normen nach Russland. Das war so Art von Zuneigung, das kann ich nicht mitvollziehen, aber es ist, so war es halt damals. Und, das ist an der bis zu einer bestimmten Grenze gegangen und dann waren sie weg. Ja. Und vom Strache rede ich gar nicht.
Gut, es waren aber trotzdem sehr viele Eigenfehler. So einer wie der Haider hätte ja nicht zwingend scheitern müssen. Der war schon sehr talentiert, im Fall vom Kreis gesprochen. Haider hatte gewissermaßen auch Talente. Der war halt auch sehr zuspitzend formulierend. Und selbst der Strache, dem er das am Anfang ja gar nicht zugetraut hätte, als er quasi da versucht hat, Haider zu kopieren, ist ja dann in Wien bei einer Gemeinderatswahl auf über 30% einmal gekommen. Ja. Unvorstellbar eigentlich. Also es gab immer wieder einen Neustart.
Ja, bei Jörg Haider muss man sagen, das war, der hat, wenn der dringlich im Parlament gemacht hat, das hat Kopf und Fuß gehabt, da war wirklich was los. Ja. Der hat auch wirklich detaillierte Vorschläge gemacht. Aber sie waren meiner Meinung nach die falschen Vorschläge. Und wir haben auch harte Diskussionen und Konfrontationen gehabt. Und der war irgendwie, und bei ihm war es auch so, ich war einmal bei einer außenpolitischen Ausschussversammlung auf europäischer Ebene in Rom und da bin ich mit ihm hingefahren, der für die Blauen dort war, die für die Roten und da war noch wer dabei. Und wenn keine Medien dabei waren, war das ein ganz normales, politisches, sogar manchmal philosophisches Gespräch. Aber kaum war ein Journalist in der Nähe, ist aus dem da plötzlich irgendwie was durchgegangen und der hat da Aber
das soll aber einem Josef Schaab möglicherweise auch nicht ganz fremd sein, also den Peter Pilz, muss man ja ganz offen sagen. Apropos, ihr wart da schon in einer Gruppe bei den Jusos, bei den Jungsozialisten, wo man eigentlich unfassbar hinschauen muss, was aus denen allen geworden ist. Der Michael Häupl, unlängst war er im Stadtgespräch hier, kommt ja auch aus dieser Sozialisierung. Die Renate Brauner, lange Zeit Vizebürgermeisterin dieser Stadt. Alfred Gusenbauer war jetzt vielleicht wieder ein anderer Einschlag, aber im Prinzip ist aus allen von euch was geworden. War das so eine Art handstreichartige Übernahme der Republik? Ich meine, kein Projekt Ballhausplatz, das gab es dann später, Jahrzehnte später, aber hattet ihr euch das vorgenommen?
Naja, wir haben schon einen Kreis gehabt, der diskutiert hat, wie wir in die SPÖ hineingehen und dort versuchen, die SPÖ moderner, wirksamer, auch etwas in moderner Sinn linker zu machen. Das müsste man dann detailliert runterbrechen, was das alles bedeutet. Ja. Aber sozialgerecht, Demokratiewagen à la Willy Brandt, ja, gegen Rüstungsindustrie, vor allem für Länder, wo gerade Kriege geführt werden und so weiter und so weiter. Aber den Michael Häupl hat er selber zugegeben, der war da in der Sendung. Ja. Den habe ich da angeworben, in der Nick Mensa, nachdem er vorher den Tipp gekriegt hat, dass er sich mit mir mal zusammensetzen. Ja. Auf das bin ich stolz, weil das war einer der besten Bürgermeister, die die Stadt je hatte. Der Werner Fein, da, mit dem war er auch sehr eng, habe ich mitgewirkt, dass er begonnen hat seine Karriere in der SE Leasing, dort ist er Bezirksobmann geworden. Ja. Der Alfred Gusenbauer war Sekretär bei mir, wie Verbandsobmann der SE, war also immerhin zwei Bundeskanzler. Ja. Die Doris Burris war.
Es ist unglaublich.
Eine
eigentlich
tolle Generation, ja. Ja, die aus sich aus mit ihrer Qualifikation, mit all ihren Fähigkeiten eigentlich sehr wichtige Funktionen erfüllt hat.
Weil wir gerade das Stadtgespräch mit dem Michael Häupl erwähnen. Da fiel ja auch dieses unsägliche Wort, der Josef Schaab wäre so der Art Kettenhund der SPÖ. Jetzt haben wir uns unlängst auf der Straße getroffen und sie haben gesagt, sie haben das gesehen und das hat sie irgendwie gestört, weil sie sind überhaupt kein Kettenhund. Was soll denn das eigentlich? Man muss aber sagen, als es dann im Jahr 2000 erstmals zu Schwarz-Blau gekommen ist und die SPÖ seit gefühlt Menschengedenken in Opposition, hat es jemand gebraucht, der Angriffe reitet? Das war bis dato nicht möglich. Und das waren Sie.
Ja, aber das ist die Frage der Effizienz. Der Kettenhund bellt und nachdem er dreimal gebellt hat, fürchtet sich keiner mehr. Ja. Aber ich bin mehr für diese englische, britische Form der Auseinandersetzung, wenn ich da sozusagen, wenn man so ein bisschen immer näher und näher näher kommt und der spürt gar nicht, dass man schon irgendwie da drinnen ist, ja, im Arm, und dann erst tut es ihm weh. Also ich bin da viel mehr für diese Form der Auseinandersetzung, weil sie breiter wirkt.
Du also geschliffener auch, meine ich.
Naja, damit kommst du in Simmering-Favoriten genauso wie in Döbling und Hietzing an. Ja. Du musst es breiter machen. Und das war mein Versuch. Und ich hoffe, dass das auch teilweise gelungen ist. Immerhin haben wir den Schlüssel dann wieder nach einer gewissen Zeit verabschieden können.
Oder ein bisschen dauert, aber da haben sich ihre Fähigkeiten des feingeschliffenen rhetorischen Zuspitzers offenbar ausgezahlt. Ja, hätten wir das Wort Kettenhund auch geklärt, war mir sehr wichtig. Ja, Sie sind generell sehr zäh. 34 Jahre im Parlament. Unfassbar. Sie sind auch schon seit 1994 durchgehend Vorsitzender der Hernalser SPÖ. Das sind auch bald 30 Jahre. Sie waren 12 Jahre Clubobmann oder zumindest stellvertretender Clubobmann. Das ist über ein Jahrzehnt in diesem Hexenkessel. Clubobmann ist, ich sage jetzt nicht mehr Kettenhund, aber das ist schon oft der Mann fürs Böse. Also es ist eine ziemlich heftige Geschichte. Hilft da auch das Marathonlaufen, diese Kondition aufzubringen?
Ich sage es gleich. Es gilt einmal, gegen jede Form der Diskriminierung aufzutreten in unserer Gesellschaft, auch gegen die Altersdiskriminierung. Die Leute stehen und hängen manche herum und sagen, also das da und Regenbogenparade und was weiß ich was alles. Ja. Und dann kommt einer her und sagt, na, aber mit 65 muss Schluss sein. Sage ich, du, die werden alle älter. Wenn du da die Ernie Mangold im Fernsehen anguckst, dass die ist 95. Ja. Also was Tolles. Ja. Ja. Und jetzt kennt ihr noch eine ganz gestern, der Peter Jankowitsch, der letzte sozialdemokratische Außenminister, der auch schon hoch in die 80er Jahre ist. Also das ist einfach lächerlich. Also ich bin gegen diese Form der Altersdiskriminierung, sondern man soll sagen, wer irgendwie einen Beitrag leisten kann und wenn das erwünscht ist, dieser Beitrag, dann ist das altersunabhängig. Ja. Daher ist es auch komisch, wenn beim Bundespräsidenten erst ab 35 kandidieren kann zum Bundespräsidenten. Das ist eine komische Regelung, aber das ist halt so. Und das Marathonlaufen, da lernt man, durchhalten, ins Ziel kommen. Mhm. Ja. Und dann, ja, ich genieße es immer, also jetzt Pandemiezeiten und das ganze Theater, also ich habe ein paar Jahre keinen Marathon mehr gehabt, weil ich bin jetzt scharf auf Corona. Ja. Mhm. Und das Beste sind immer die Gespräche dann ab Kilometer 35 mit einer oder einem, die gerade mitlaufen, wo ich dann immer diskutieren will, ob das irgendwie. Ob das eine gescheite Idee sind. Beim Rom-Marathon habe ich das einmal gemacht, auf Italienisch.
Auf Italienisch auch.
Ja, aber die hat irgendwie keine Lust gehabt zum Rennen. Das weiß ich heute noch.
Also gut, das ist wirklich ganz extrem. Es ist vieles über sie erliefert. Es gibt tausende Rennen, es gibt die Großschützenzauge, es gibt wahnsinnig viel im Internet, das vergisst nicht. Ich bin ja auch groß geworden, sozialisiert mit Gigi Wischer, was haben wir gesagt, Autofahrer unterwegs und Josef Czap. Also das war immer da und wird auch immer da sein, hat man den Eindruck. Aber über Familienleben ist nicht so viel überliefert. Wie läuft es denn privat?
Ich bin der Meinung, man soll nichts privat erzählen. Der Karl-Heinz Grasser und viele andere haben da permanent irgendwie ihr Familienleben dargestellt. Und im Endeffekt ist das eine Art von Narzissmus, die letztlich dann ein Schuss ins eigene Knie ist. Und ich finde, die Öffentlichkeit braucht da nicht beteiligt sein. Und daher rede ich nicht über familiäre Sachen. Also ich werde genau gezielt gefragt, ja. Aber ansonsten finde ich das nicht notwendig.
Aber Sie sind zufrieden, Sie sind glücklich?
Ja, ja, kein Problem.
Partnerschaft, alles da?
Ja, alles da, alles okay. Und jetzt muss ich halt wieder in die Gänge kommen. Ich meine, ich kann das ruhig da sagen. Ach, ich bin zwar dreimal geimpft gewesen, aber war mein Corona-Virus gehabt. Wenn du dann 3-4 Wochen nicht läufst, das ist dann für die Muskeln nicht gut. Und jetzt versuche ich wieder langsam zurückzukehren.
Na bitte. Jetzt bilden Sie ja auch schon seit einiger Zeit mit Peter Westenthaler so eine Art Streit-Duo auf OE24.at. Das ist ein bisschen so wie Schlammcatchen am Heumarkt. Ein bisschen auch so gecastet, so wie natürlich Goschert und heftig sein. Das ist ja ein Déjà-vu zu den heftigen Parlamentsdiskussionen, die es ja tatsächlich im wirklichen Leben gegeben hat. Also jetzt nicht danach im Fernsehen quasi gestört, sondern es war ja tatsächlich so. Dient das aber schon auch ein bisschen der Befriedigung der Eitelkeit?
Nein, das Ganze ist diesmal anders. Es ist diesmal so, dass wir, und es wird auch gelobt von denen, die zusehen, dass wir diese altpolitische Konfrontationsrhetorik, ja, nicht machen. Mhm. Also wir haben einen gepflegten Stil der Debatte, sind in vielen Fragen sogar einer Meinung, ja, jeder ändert sich, ja, das sind auch die Zeiten andere. Und das ist das ganz Wichtige an dem. Und wir treten dort auf, wie als Insider, was wir auch sind. Uns kann ja kein Mensch mehr was erzählen. Wir werden vorher nicht angerufen, nachher von niemandem angerufen. Wir sagen, was wir uns denken, was wir wollen und aus. Und das ist die Sprache, die für die Bevölkerung wichtig ist und vielleicht garniert auch mit dem einen oder anderen Scherz.
Ja, es ist tatsächlich lustig, Entertainment. Ja. Ja. Jetzt sagen Sie ja Insider. Ist das so, dass man, wenn man so lange dabei war wie Sie, immer noch so eine Art Drehscheibenfunktion hat, ruft da die Pamela Rendi-Wagner an und sagt, du Josef, hilf mir ein bisschen oder wie läuft das?
Nein, also die ruft nicht an. Ja. Höchstens, wenn ich mal irgendwo triff und ich habe irgendeine Idee oder was, dann sage ich das natürlich. Aber es ist so, dass man natürlich noch genug kennt. Also mit vielen gemeinsam aufgewachsen, vor allem im Journalismusbereich, ja. Aber auch im Bereich aller Parteien. Es ist ja nicht so, mittlerweile kennt man alle und dadurch hat man das Gefühl an Information und kann das dann verwerten, wenn man möchte und ist damit ein General-Insider geworden. Mhm. Und das, ich nehme an, beim Peter Westenthaler wird das ähnlich sein, dass man auf die Uhr natürlich der Sendung eine spezielle Qualität geben und das versucht man zu machen.
Peter Bellinger, wenn Sie jetzt Journalisten ansprechen, hat ja hier eh auch ein Format bei uns, Bellinger mit Hirn. Ist das einer, der ist ja auch immer im Dunstkreis der SPÖ unterwegs gewesen, weiß natürlich viel, war viele Jahre Chefredakteur in großen Medien. Das sind dann schon Ätzesgeber sozusagen, wo man immer noch am aktuellsten stand. Wissen Sie jetzt Dinge, die die Allgemeinheit, ich zum Beispiel, nicht weiß?
Das ist eine Falle, die Frage. Die nächste Frage ist, sagen Sie schnell was.
Naja.
Nein, der Peter Bellinger kennt sich natürlich auch perfekt aus. Und,
aber er sagt auch mal, er weiß nicht mehr als wir alle.
Der Michael Häuble sagt, ich sage nichts mehr. Ja. Ja. Aber im Endeffekt muss man nicht alles sagen, was man unbedingt in Erfahrung gebracht hat, weil ja nicht alles auch von Interesse ist. Also ich glaube, die Wichtigtuerei ist auch wieder ein Blödsinn, sondern ich möchte mitwirken an einem gesellschaftlichen Klima für Demokratie, für Zusammenhalt, fürs Gemeinsame, für soziale Gerechtigkeit, dass der Klimawandel sozial verträglich angegriffen wird. Und ich bin auch für für Frieden, Frieden, Frieden. Ich bin zwar nie in dem Sinne ein Pazifist ideologisch, aber ich würde der Meinung, dieser Krieg in der Ukraine und Russland, das zerstört uns alle. Ja. Ja. Und das kann mit einem Atomkrieg enden. Mhm. Und bei der Zielgenauigkeit russischer Raketen treffen die dann nicht Lemberg, sondern Linz oder Wien. Ja. Ja. Also das braucht kein Mensch. Und das ist, ich wurde damals Sprecher auch bei der Friedensbewegung am Rathausplatz im 82er Jahr. Und dann später war ich auch in Bonn bei der großen Friedensdemonstration. Also da bin ich wirklich engagiert und wirklich gegen jede Form von Atomwaffen. Ich bin ja dafür, dass diese verschwinden, diese Atomwaffen. Und das ist ganz entscheidend. Und ich habe den Eindruck, da gibt es ein paar, die spielen jetzt gerade mit unserem Schicksal, mit unserem Leben. Und das ist inakzeptabel. Und da hätte man von der Bundesregierung eigentlich mehr Aktivitäten erwartet, als da gerade abläuft. Aber man soll es nicht überschätzen.
Manche sagen, wir sind ein mittleres, kleines Land. Eben neutraler Staat. Die Bundesregierung lehnt sich da eh ziemlich raus. Ist eindeutig pro-westlich und definitiv anti-russisch. Ist es okay, Waffenlieferungen in die Ukraine zuzulassen?
Ich habe folgende Vermutung. Ich glaube, dass die alle sagen, ja, wir liefern Waffen, Waffen, Waffen. Und die Ukraine soll selber draufkommen, wann das alles nichts mehr hilft und aufhören und sich an den Verhandlungstisch setzen. Ich höre, dass der Selenskyj nur mehr von lauter Amerikanern umgeben ist, die dann bestimmen, was er für Äußerungen macht, wie er die Telefonate gestaltet, wie er auftritt in den Medien. Und es wäre um ein Haar im März in Istanbul schon zu einer Einigung zwischen der Ukraine und Russland gekommen, wo es Neutralitätsstatus für die Ukraine, keine NATO-Mitgliedschaft und da hätte man irgendeinen Autonomiestatus, der in der also Luhansk und Donetsk und so weiter, reden können. Und es waren, eigentlich wäre es gelungen, dass man möglichst viele Menschenleben damit weiter bewahren kann und etwas so viel
tun. Aber Sie unterstellen quasi, die Amerikaner wollen das nicht.
Ja, ich glaube, es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA, ein Hegemonialkrieg. Die Amerikaner sagen einfach, wir müssen die Russen schwächen, aus welchen geostrategischen Überlegungen auch immer. Das besonders Gefährliche ist, dass das jetzt globalisiert wird. Es werden Bündnisse in Afrika, Bündnisse in Asien, die Russen genauso, die Chinesen auch. Und das darf ja alles nicht wahr sein. Das geht in Richtung eines wirklichen globalen Dritten Weltkrieges und das wird dann mit Atomwaffen ausgetragen und das ist eine Katastrophe. Und was mich besonders aufregt, ist ein gewisses Maß an Verlogenheit, denn wenn ich sozusagen aus menschenrechtlichen und aus friedenspolitischen und zu Recht, das ist ein Angriffskrieg, das Putin zu verurteilen, brauchen wir gar nicht reden. Aber wenn ich dann umgekehrt wieder bei den Menschenrechts Verächtern in Saudi-Arabien dort Einkauf. Ja. Oder wenn ich das dreifach teurere, umweltzerstörende Fracking-Gas, Flüssiggas der Amerikaner kaufe, wo es übrigens in Kanada günstiger wäre und Kanada näher ist und so weiter. Wenn ich mir das alles anschaue und wenn ich weiß, dass die Russen Erdöl, Erdgas an die Saudis oder an die Emirate verkaufen oder an Indien und die das dann teuer wieder an die EU weiterverkaufen, das ist ja alles nur mehr verlogen.
Ja, ein wie immer extrem spannendes politisches Gespräch mit Ihnen. Wir könnten stundenlang noch weiterreden, auch die Analysegabe.
Ich bin noch nicht müde, es geht noch.
Wir haben leider die Sendezeit beendet. Ein Stadtgespräch mit Josef Stab wird hart an der Zeitgrenze entlangschrand. Das wusste ich eh. Vielen Dank für den Besuch und alles Gute.
Ich danke. Es war sehr, sehr interessant.